Genau, wie der Michael doch sicher sagte, genau, ich bin aus der EFG Mülheim. Da gibt es noch drei, also insgesamt drei EFG-Gemeinden in Mülheim und aus einer an der Auerstraße sind wir. Und es ergibt sich ganz oft, fällt mir gerade so ein, dass eine Frau, die Gottesdienstleitung, Moderation hat und ich predige, ne, dass diese Konstellation ist bei uns ganz, ganz oft. Und die Frau ist etwa so groß. Und dann haben wir immer die Herausforderung mit dem Mikrofon und der Höhe des Tisches. Aber das kriegen wir auch da ganz gut hin. Ja, es ist schön, heute Morgen wieder hier zu sein bei euch. Und ich habe eine Frage mitgebracht an alle heute Morgen. Was hast du für Ziele im Leben? Was hast du für Ziele im Leben? Ja, ich weiß, das ist eine große Frage und dieses Format Gottesdienst eignet sich jetzt nicht wirklich dazu, dass wir jetzt darüber in Austausch kommen. Also ich glaube, ihr erwartet auch, dass ich euch etwas erzähle zu vielleicht diesem Thema mit den Zielen. Und mir ist gerade noch mal so durch den Kopf gegangen, es gibt so große Ziele, so generelle Ziele und es gibt so kleinere Etappenziele. Heute Morgen war ein Ziel von uns, einigermaßen pünktlich hierher zu kommen. Also es sind tatsächlich 52 Minuten, die wir gefahren sind bis hierher. Und das fing schon gut an einer zweispurigen Straße bei uns zu Hause hat man eine Fußgängerbrücke abgerissen, die über die Straße geführt hat, wo aber niemals jemand drüber lief. Ne, deswegen hat man sie auch abgerissen, aber man hat eine Ampel hingebaut, noch eine weitere zusätzliche Ampel. Und ihr wisst das, vielleicht ist es in Borken oder in der Umgebung auch ähnlich, Sonntagmorgen sind nicht so viele Leute unterwegs. Ne? Und so war es auch in der Ampel. Und ja, da stand ich so 2 Minuten, habe ich so gemerkt und dachte, oh, das wird jetzt knapp mit der von dir vorgeschlagenen Uhrzeit. Ne? Das war das kleine Ziel, was sich da so ein bisschen in Gefahr begab. Aber natürlich soll es mir eigentlich so ein bisschen mehr um die größeren Ziele gehen im Leben. So, was haben wir für große Ziele? Oder hast du überhaupt so ein großes Ziel, größere Ziele? Wahrscheinlich schon, oder? Ne? Genau. Ich fange erst mal ganz, ganz vorsichtig, ganz harmlos an und frage uns, was ist denn überhaupt ein Ziel? Und natürlich, ne, also insgesamt soll es schon um so die größeren Ziele gehen. Ne? Also die großen Lebensziele, die etwas weiterführen. Also nicht nur einigermaßen an einem Tag pünktlich irgendwo hinzukommen, sondern ne, so die weiterführenden Ziele. Was ist denn das überhaupt ein Ziel? Stellt euch vor, oder stellt euch mal eine Gruppe vor, die einen Berg besteigen will. Ne? Also unten rechts haben wir so vier beispielhafte Personen. Gute Leute, alle fit, alle hochmotiviert, auf einen Berg zu steigen. Aber jeder von den Teilnehmern hat so seine eigene Vorstellung, seine eigene Agenda, seine eigenen Ziele mitgebracht. Der Fotograf bleibt alle 100 Meter stehen. Boah, das Licht. Diese Aussicht. Leute, wartet einen Moment. Ich muss das erstmal, ne, wirken lassen. Der Hungrige fragt seit einer Stunde, wann ist endlich Pause? Der Besorgte schaut ständig aufs Handy, guckt nach dem Wetter. Ah, da zieht wieder was auf, Leute. Ist das wirklich gut, hier weiterzugehen? Der Ehrgeizige ist schon 30 Meter voraus vor der Gruppe und schaut ungeduldig auf die anderen zurück. Wenn wir in dem Tempo weitergehen, dann werden wir nie ankommen. Jedem ist etwas Bestimmtes wichtig in einer Gruppe. Das kennen wir sicherlich, nicht nur beim Bergsteigen. Und das hat ja irgendwie auch seine Berechtigung, dass uns Menschen verschiedene Dinge wichtig sind. Nur problematisch wird es, wenn wir zusammenkommen. Und jeder sein Ziel, seine Ziele, an denen er irgendwie ganz natürlich festhalten will, mit reinbringt und merkt, oh, die anderen haben andere Ziele, andere Vorstellungen. Und so ist etwas wichtig. Ohne jemanden, der das ganze das ganze Große im Blick hat, die Route, das Wetter, die Kräfte der Gruppe, der sichere Aufstieg und dann auch später der Abstieg. Ohne jemanden, der das ganze Große im Blick hat, entsteht irgendwann schlechte Stimmung oder die Tour endet auf halber Strecke. Oder im Nebel oder im schlimmsten Fall im Rettungseinsatz. Wir merken, ein Ziel ist mehr als nur der Endpunkt einer Wanderung oder einer Reise. Oder mein persönlicher Impuls, den ich so mit reinnehme. Ein Ziel gibt eine Richtung vor, es setzt Prioritäten, es entscheidet, welche Stimme in mir gerade das Sagen hat und welche warten muss. Und das soll auch genau die Frage sein, die ich uns heute Morgen stellen möchte. Wer gibt bei mir, wer gibt bei dir die Richtung vor? Welche Stimme oder welche Stimmen in dir haben das Sagen für dich, für dein Denken, Reden und Handeln? Und ich denke, ihr kennt das auch aus eurem eigenen Leben. Da gibt es deinen inneren Stressmonitor, der dir sagt, erst wenn alles erledigt ist, dann ist das Ziel erreicht. Es gibt deinen inneren Perfektionisten, der natürlich unterschiedlich stark bei uns ausgeprägt ist, der dir sagt, ob das wirklich gut genug ist, reicht das wirklich oder muss ich da nicht noch mal eine Stunde ran nachbessern? Da gibt es den oder deinen inneren Zweifler, der dir sagt, ob das wirklich gut geht, kann das überhaupt funktionieren? Da gibt es den Erschöpften, der dir einfach sagt, ich kann nicht mehr, es reicht. Oder auch den Ängstlichen, der sagt, was wird aus dem, was mir wichtig ist? Was wird aus unserer Gemeinde, was wird aus unserem Glauben, aus dem, was ich kenne, was mir wichtig ist? Auch diese Stimmen sind wichtig für ein gemeinsames Ziel. Treue kennt keine Schwäche. Treue kennt keine Schwäche. Aber nur wenn die Angst das Steuer übernehmen würde, wird aus Treue Enge. Aus Sorge um die Wahrheit wird Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Und aus dem Wunsch, das Gute zu bewahren, wird manchmal Härte gegen die, die vielleicht etwas anderes denken, die andere Ziele haben. Und das vielleicht auch schon geäußert haben. Nochmal zurück zu den verschiedenen Stimmen in uns. Alle haben ihren Sinn. Aber wenn keiner da ist, der die Richtung vorgibt, der Prioritäten setzt und entscheidet, was hier und jetzt und heute gerade wichtig ist, dann entscheide nicht mehr ich, dann entscheidet die lauteste Stimme. Oft in einer Gruppe. Die sich am stärksten durchsetzt, die sich vielleicht am besten ausdrücken kann. Die Dringlichste oder manchmal auch die Angst. Und dann merke ich vielleicht erst nach Jahren, dass ich zwar viel unterwegs war und bin, aber irgendwie doch nicht angekommen bin, da wo ich eigentlich hin wollte. Auch in meinem Glaubensleben mit Gott. Daher, alle diese Stimmen brauchen dasselbe, das Gleiche. Jemanden, der das Ganze sieht, der nicht von Angst, sondern von Liebe regiert wird. Der sagt, ich kenne den Weg, ich gehe mit, ich begleite dich. Denn das Gegenteil von Angst ist nicht immer Mut, das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Vertrauen in einen Wegbegleiter und Vertrauen darin, dass ein Wegbegleiter mich nicht nur begleitet, sondern auch das Ziel kennt, das große Ganze im Blick hat. Das ist also nicht nur jemand, der den Weg kennt, sondern auch derjenige, der entscheidet. Wir machen jetzt Pause, obwohl manche eben überhaupt noch nicht an Pause denken. Und der Ehrgeizige, der noch weiter möchte. Wir brechen ab, auch wenn eigentlich alle oben ankommen wollen. Das ist ja das Ziel, das ausgemachte Ziel, oben auf dem Berg anzukommen. Aber weil sich das Wetter doch ändern wird. Und das ist manchmal ja noch gar nicht zu sehen. Oder wir gehen weiter, auch wenn es unbequem wird und die meisten lieber umkehren wollen. Ein Bergführer muss Prioritäten setzen. Er übernimmt Verantwortung. Nicht, weil er der Lauteste ist, sondern weil er das Ganze sieht. Und weil ihm die Menschen, mit denen er unterwegs ist, anvertraut ist. Und die gute Nachricht für uns auch heute Morgen ist, wir haben so einen Wegführer, einen Wegbegleiter. Seinen Namen kennen wir, Jesus Christus. Unser Ziel ist das, wofür er gelebt, gestorben und auferstanden ist. Und das ist sein Reich, das Reich Gottes. Deshalb meine These für uns heute Morgen und auch meine Hoffnung, dass die Antwort auf die Frage, die du dir vielleicht stellst, was sind denn überhaupt meine Ziele, was ist denn mein Ziel, mein größeres übergeordnetes Ziel, meine Empfehlung heute Morgen an euch ist sein Reich, Gottes Reich. Vielleicht ist das dein Ziel, könnte dein Ziel sein, könnte dein Ziel werden, wenn es das nicht schon ist, Gottes Reich als das Ziel in deinem Leben. Vielleicht hast du es schon oder du hast es vielleicht nur anders ausgedrückt, aber ich möchte uns heute Morgen mitnehmen auf diese Wanderung, auf das Ziel hin, Gottes Reich. Und das als ein Ziel zu entdecken, auch für uns, privat, persönlich und natürlich auch als gesamte Gemeinde. Jetzt habe ich diesen zweiten Begriff ins Spiel gebracht, Gottes Reich, und dann möchte ich uns natürlich fragen, was ist das Gottes Reich? Gottes Reich ist kein Ort, ist nicht der Himmel als ein irgendwann ferner Ort da oben, der irgendwann vielleicht im besten Fall mit Glauben zu erreichen ist. Das griechische Wort für Gottes Reich, Basileia. Basileia klingt so nach einer alten großen Kirche, bedeutet aber Königsherrschaft. Gemeint ist die Herrschaft Gottes, sein Regieren. Sein Wille der Wirklichkeit wird in Menschen, in Gemeinschaften und Gemeinden und in dieser Welt, die nicht automatisch offen ist für Gottes Reich, manchmal sogar feindlich gesinnt. Jesus sagt selber, Gottes Reich ist mitten unter euch, in Lukas 17. Dieses Thema Reich Gottes scheint Jesus sehr, sehr wichtig zu sein. Und ich stütze diese Aussage, weil immer wenn Jesus über das Reich Gottes redet, dann hat das eine gewisse Menge, eine gewisse Häufigkeit. Allein in den vier Evangelien, was denkt ihr, wie oft erzählt Jesus, meistens seinen Jüngern, etwas über das Reich Gottes? 96 Mal. Ist gar nicht so schlecht, ist aber noch zu wenig. 150. Das ist sehr optimistisch. Also da müssten wir wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Evangelien dazu nehmen, die es nicht in den Kanon der Bibel geschafft haben. Ganze vier, 120, also, ne, also zwischen euch, ne, eigentlich ziemlich dazu, 120 Mal. Ist aber auch schon eine stattliche Zahl, 120, nur in den vier Evangelien. Ne, dann kommen wir wahrscheinlich über deine Zahl, wenn man das gesamte Neue Testament vielleicht dann nehmen würde. 120 Mal, es scheint ein Thema von Jesus zu sein, das Reich Gottes, Gottes Reich. Seine Königsherrschaft. Und das ist häufiger, als er vom Glauben redet, häufiger, als dass er von Liebe redet und häufiger, als dass er von Gebet redet. Und in unseren Gemeinden haben natürlich Glaube, Liebe und Gebet automatisch einen hohen Stellenwert. Ist auch nicht falsch, ist auch nicht schlecht. Aber ne, Reich Gottes, ja, das gibt es auch, das kommt später noch, das ist der Himmel, da müssen wir uns jetzt noch nicht damit beschäftigen. So ist das oft einsortiert in der Rangfolge. Offenbar ist Jesus das Reich Gottes doch wichtig, sehr wichtig. Die Frage ist, wo ist es denn, das Reich Gottes? Wo finden wir es? Überall? Jesus antwortet darauf nicht mit einer Adresse, ne, wo wir hinfahren, hinwandern könnten und dann haben wir es da, sondern mit Bildern. Wie ich finde, nicht nur für die orientalische Umwelt, eigentlich auch für uns eine schöne Sache, wenn wir uns Bilder gebrauchen, um etwas zu verdeutlichen. Das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, den eine Frau unter das Mehl mischt. Unscheinbar, unsichtbar und doch verändert es alles an diesem Teig. In Matthäus 13. Oder ein anderes Bild, das Reich Gottes ist wie ein Schatz, der verborgen im Acker liegt. Ne? Man sieht ihn nicht, Erde ist drüber, ne? Über Generationen wurde da umgepflügt und niemals hat jemand tief genug gepflügt, um diesen Schatz irgendwie zu entdecken. Wer den Schatz findet, ne, und da auch in Matthäus 13 gibt es dieses bekannte Bild, dieses Gleichnis, der verkauft alles, nicht aus Pflicht, sondern vor Freude über sein Glück, diesen Schatz gefunden zu haben. Und noch ein drittes Bild, auch in Matthäus 13. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Ganz, ganz klein. Lange Zeit galt das Senfkorn als das kleinste der Samenkörner. Man hat irgendwann gemerkt, es gibt noch kleinere, aber ne, für diese Zeit damals war das so Konsens, ne, so als ein Begriff für was ganz, ganz Kleines, Senfkorn. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das kleinste aller Samen. Und doch wird daraus ein Baum. Also nicht nur so eine kleine, mickrige Pflanze, der Senfbaum, der wird schon richtig stattlich. Ein Baum, in dem sogar Vögel nisten, auch in Matthäus 13 nachzulesen. Mit anderen Worten, Gottes Reich kommt nicht mit Lärm, kommt nicht mit Machtdemonstration, sondern es fängt klein an, aber es wächst beständig. Es durchdringt alles. Es beginnt klein und es verändert alles. Das ist zwar schön für die Menschen, die einen großen Acker haben, ne, und vielleicht darauf hoffen, irgendwann da mal einen Schatz zu entdecken, ne, oder ja, wer pflanzt schon einen Senfbaum in seinem Garten oder auf seinem Balkon? Woran erkennen wir denn heute das Reich Gottes? Paulus bringt es mit einem einzigen Satz auf den Punkt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ne? Genau, das ist eine gute Gelegenheit. Es war schön, aber es ist noch nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern, und jetzt kommen drei Begriffe, die Paulus anbringt, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das ist das Reich Gottes. Das ist Paulus Zusammenfassung, Paulus Konzentrat über seine Erkenntnis des Reiches Gottes. Gerechtigkeit, Freude, Frieden. Das ist kein frommer Satz, auch wenn er so klingt, weil so drei wichtige fromme Begriffe drin sind. Das ist kein frommer Satz nur für Sonntagmorgen, sondern für unser ganzes Leben, für unser ganzes Glaubensleben, für unsere ganze Nachfolge. Wenn wir an diesem Reich Gottes interessiert sind und wenn wir vielleicht entdecken, ja, wenn es Jesus wichtig ist, dann muss ja doch was dran sein und ich brauche nicht nur warten auf später, auf den Himmel, auf die Ewigkeit, sondern es kann was mit jetzt, heute hier zu tun haben. Paulus schreibt das an eine Gemeinde, die sich streitet. Und die streitet sich über relative Kleinigkeiten, über Speiseregeln, über Feiertage, über die Fragen, wer Recht hat und wer nicht. Und er sagt, Leute, ihr habt den Fokus verloren. Worüber ihr euch streitet, ist nicht das Reich Gottes. Wenn ihr euch wenigstens über das Reich Gottes streiten würdet, ne, dann wäre es ja für Paulus noch okay. Aber ne, die streiten sich über so relativ menschliche Interpretationen. Denn Das Reich Gottes erkennen wir an diesen drei Dingen. In Römer 14 werden sie von Paulus aufgeführt. Gerechtigkeit. Also nicht, wer hat Recht in einem dieser Streitfragen, sondern wie handle ich dem anderen gegenüber fair, liebevoll und wahrhaftig? Der vielleicht eine andere Meinung, eine andere Erkenntnis hat. Frieden, nicht nur Frieden mit Gott, sondern, was ja schon gut ist und wichtig, sondern wie gehe ich mit dem um, mit dem ich nicht einer Meinung bin, der mir diesen Frieden zu einem Mitmenschen dadurch stören, nicht will, aber die Beziehung könnte dadurch gestört werden. Und Freude, alles drei ist im Heiligen Geist. Freude im Heiligen Geist, nicht nur Stimmung, die wir vielleicht erleben, wenn wir schöne Lobpreislieder singen, drei, vier kommen ja noch, ne? Sondern, und auch nicht nur Oberflächlichkeit, sondern eine tiefe Freude, die entsteht, dass, wenn ich weiß und wenn ich das erkannt habe, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, dass ich in Gottes Hand bin, dass ich in Gott bin. Das mit dem Kopf zu verstehen, das als eine Glaubenswahrheit zu wissen und zu lernen, das ist die eine Sache, aber das so zu mit dem Herzen aufzunehmen, dass es mich und mein ganzes Denken, Reden und Handeln bestimmt, das ist nochmal was anderes. Woran sieht man diese Gerechtigkeit, den Frieden und die Freude? Nicht in frommen Worten, denn das kriegen wir Menschen ganz gut hin. Wir sind ja nicht blöd. Wir merken ja, welche Worte auch in einer Gemeinde, in einem Kreis immer wieder gebraucht werden und die einfach ankommen. Der Gipfel war mal, es gab mal, das ist schon wieder ein paar Jahre her, aber es gab mal so einen Mann, einen Betrüger, der hat sich in Gemeinden, in Freikirchen eingeschlichen und hat relativ gut und schnell das Vokabular mitbekommen. Wie reden die Menschen miteinander? Hat sich das angeeignet und hat genauso geredet. War kein Christ, war kein gläubiger Mensch, sondern der wollte schon die Leute abziehen. Und er hat sich so zwei, drei Monate in eine Gemeinde hineinbegeben und alle haben gedacht, ja, so wie der redet, der muss auch Christ sein. Und er hat das dann irgendwie auch so belegt, ich komme aus der und der Gemeinde, ganz weit weg. Und er hat sich dann angefangen, Geld zu borgen von den Geschwistern. Allerdings haben die das nie wieder gesehen, sondern ist dann weitergezogen zur nächsten Gemeinde. Und wahrscheinlich brauchte der sich gar nicht großartig umstellen mit seinen Worten, weil da gibt es so fromme Worte, die irgendwie Eindruck machen, wenn man so redet. Nein, nicht in frommen Worten, sondern Gerechtigkeit sieht man daran, wie jemand redet, wenn der andere nicht im Raum ist, über den da geredet wird. Ich glaube, das kennen wir alle, das kenne ich auch von auch anderen Arbeitsstellen außerhalb der Gemeinde. Und dann kommt manchmal die peinliche Situation, dann kommt die Person rein, über die geredet wurde, und dann bricht das ab. Und du merkst es vielleicht manchmal selber. Du kommst in einen Raum rein und alle sind ganz ruhig und du weißt genau, die haben über dich geredet. Frieden sieht man daran, wie jemand mit jemandem umgeht, der ihn enttäuscht hat. Wo wir menschlich eigentlich allen Grund hätten, sauer auf den zu sein. Freude sieht man daran, ob es jemanden auch dann noch trägt, auch wenn das Leben und die Umstände alles andere als rosig sind. Da trotzdem noch eine Freude zu empfinden, aber nicht aus Freude für das Missgeschick oder die Unglücke oder was auch immer, die uns ja alle irgendwie betreffen, nur unterschiedlich stark oder unterschiedlich gewichtet. Weil ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Unser Alltag ist jeden Tag ein Testlauf. Von mir weiß ich, ich bestehe den aber nicht wirklich jeden Tag. Zwischen dem, was ich will und zwischen dem, was ich tue, klafft doch öfters mal eine Lücke. Und ich weiß, auch der Paulus hat das auch sehr deutlich immer wieder ausgedrückt. Wenn du sagst, okay, der Steffen hat hier viel über Reich Gottes erzählt, es scheint Jesus wichtig zu sein, ich bin ja bereit, mich damit zu beschäftigen, okay, dann lasse ich Gerechtigkeit, Freude und Frieden ja stärker in mein Leben und dann klappt das schon mit dem Reich Gottes. Wie kommt denn das Reich Gottes jetzt in mein Leben? Wie kommen also Gerechtigkeit, Frieden und Freude wirklich in mein Leben? Auch wenn die äußeren Umstände nicht dazu einladen, auch wenn die Beziehungen hier oder da gestört sind. Wie wird das mehr als nur ein schöner, frommer Anspruch? Jesus selber gibt die Antwort. Und er tut es nicht aus einer frommen Empfehlung heraus, sondern mit einem Befehl. In Matthäus 6, ist der Vers 33, eine Aufforderung an uns. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Jesus sagt hier eine Reihenfolge. Er sagt nicht, konzentriert euch nur auf Gottes Reich und lasst alles Weltliche, ne, so blendet das immer für alle Zeiten aus, sondern er gibt eine Reihenfolge. Und diese zwei Worte, die haben es in sich, die Jesus hier gebraucht. Trachtet zuerst. Dieses trachtet im Griechischen zazete, ist sowohl ein Imperativ, ne, hat er gesagt, es ist ein Befehl, Imperativ, das sollen wir so machen. Es ist nicht also, ach nee, heute ist so schwül, sind zwar nur 22 Grad, aber da, ach nee, dann trachte ich heute mal nicht, dann trachte ich morgen wieder. Das ist eine Aufforderung, unabhängig vom Wetter. Zazete, ein Imperativ und auch ein Präsens, Gegenwart. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht später, nicht in der Ewigkeit, sondern heute, an diesem heutigen Sonntag, egal was noch kommt. Trachtet heute, sucht danach, streckt euch aus nach diesem Reich Gottes, sehnt euch danach. Finde dich nicht damit ab, im Gottesdienst, da hatten wir schon Reich Gottes, schöne Lobpreismusik, ne? Hütte war voll, prima, der Prediger hat über Reich Gottes, ne, da war schon Reich Gottes, aber Gemeindeversammlung habt ihr heute Nachmittag noch, ne? Aber die, wann fängt das an? 15 Uhr? Ne? Aber die Zeit dazwischen, die war so sub, und Gemeindeversammlungen haben ja manchmal auch ist nicht immer das Lieblingsthema von allen in allen Gemeinden. Aber ich habe so den Eindruck, ne, das wird, da könnte vielleicht auch etwas vom Reich Gottes durchschimmern. Trachtet danach, zatete, trachtet danach. Eine Aufforderung im Heute, Hier und Jetzt. Ein beständiges, ausdauerndes, ausgerichtetes Sein. Es geht darum, wo wir die meiste Energie hineinstecken, wonach wir streben, wo dein Herz und dein Sinn gefüllt ist, was du gern möchtest, was du anstrebst. Ist das Reich Gottes? Oder sind da drüber? Also vielleicht rangiert das mit dem Reich Gottes so auf Platz 13, 14, aber da sind noch andere Sachen drüber, die ich mir stärker vorstellen könnte. Also heute trachte ich vielleicht mehr nach Abkühlung oder ein Eis irgendwo, Gemeindeversammlung, Also ne, es ist die Frage, wo liegt bei uns Reich Gottes? An welcher Stelle? Woran merken wir, was uns wirklich wichtig ist? Die ehrliche Antwort finden wir auch hier nicht in dem, was du sagst, sondern in deinem Kalender, in deinen Überweisungen, finanziell gesehen. In dem, worüber du am meisten nachdenkst, wenn du nachts nicht schlafen kannst. Was beschäftigt dich? Das Reich Gottes? Kannst du nachts nicht gut einschlafen, weil du über das Reich Gottes nachgrübelst? Oder sind das vielleicht doch eher andere Dinge, die da drüber stehen? Das meint trachtet. Jesus verstärkt das noch, indem er das zweite Wort zuerst, proton, im Griechischen verwendet. Das nicht nur zeitlich zuerst kommen soll, sondern auch rangmäßig an erster Stelle stehen soll. Jesus fordert uns heraus, die Sache mit dem Reich Gottes ganz oben anzusiedeln, zuerst. Proton, das ist der Erste. Immer überall der Erste. Und dann kommt noch eine ganze, dann kommen noch viele, viele andere Sachen. Aber erst zuerst Proton. Ein Theologe, Albrecht Bengel, nach dem ist so ein Bengel, das Bengelhaus in Stuttgart ist nach dem benannt, also eine Begleiteinrichtung für Theologiestudenten an der staatlichen Uni. Der hat zu dem Thema geschrieben, wer das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zuerst sucht, so wie das Jesus in Matthäus 6 uns auffordert, wer das zuerst sucht, wird bald nur noch danach suchen und nach nichts anderem mehr. Ich weiß nicht, ob das wirklich klappt. Aber zumindest werden die anderen Sachen, die ordnen sich darunter. Die bekommen ihren richtigen Platz unter dem Reich Gottes, darunter. Was Jesus uns da sagt, ist auch ein Versprechen. Wer sein Leben konsequent auf dieses Reich Gottes ausrichtet, merkt, die anderen Stimmen werden nicht aufhören. Es gibt immer wieder andere Themen und andere Herausforderungen, Sorgen, Zweifel, die uns immer wieder beschäftigen, aber sie werden leiser. Der Stressmaker, der nie fertig wird, der wird leiser. Der Perfektionist, dem es nie gut genug ist, wird auch ein bisschen leiser. Der Zweifler, der sich nie sicher ist, wird vielleicht auch ein bisschen leiser. Der Erschöpfte, der einfach nicht mehr kann, wird vielleicht nicht nur leiser, sondern bekommt nochmal einen Kraftschub. Und der Ängstliche, der das Vertrauen, ihm Vertraute einfach nicht loslassen kann, bekommt neuen Mut. Diese Stimmen verschwinden nicht. Wir sind so, wie wir sind. Mit unseren Veranlagungen, mit unseren Schwerpunkten, mit unseren Gaben auch. Und trotzdem ordnen sich im besten Fall die anderen Sachen unter dem Reich Gottes, nach dem wir zuerst trachten sollen. Denn es gibt jemanden, der das Ganze sieht bei unserer großen Lebensreise. Der sagt, ich trage das mit. Unser Bergführer setzt Prioritäten und er lädt uns ein, dieselben Prioritäten zu setzen. Zum Schluss noch etwas Praktisches. Ganz konkret für den Alltag, aber auch für die Gemeinde. Paulus hat uns in Römer 14 das Wesen gezeigt, also was Gottes Reich ist. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und
Freude.
Sehr gut. Jesus hat uns in Markus 16 die Richtung gezeigt, also wie kommt Gottes Reich in mein Leben, indem ich zuerst danach trachte und die anderen Sachen darunter einordne, leiser werden lasse. Petrus zeigt uns in seinem ersten Brief, woran wir erkennen, dass wir Gottes Königsherrschaft, Gottes Reich für uns gelten lassen. Petrus schreibt an Gemeinden, die angefeindet werden von außen. An Christen, die für ihren Glauben Nachteile erleiden müssen. Und gerade denen sagt er nicht, halte durch, es wird besser. Es wurde nicht besser. Also erstmal zweieinhalb Jahrhunderte wurde es erstmal nicht besser für Christen. Sondern er beschreibt, was die Königsherrschaft, das Reich Gottes, genau in so einer Lage, wenn Angriffe kommen, hier in dem Fall von außen, bedeutet. Seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander. Übt Barmherzigkeit und seid demütig. Im 1. Petrus 3. Das soll das Innenleben der Christen in einer Gemeinde sein. Auch gerade dann, wenn Angriffe von außen kommen. Und für uns scheint es vielleicht ein bisschen leichter oder eher nachzuvollziehen, wenn von außen, wenn von der Gesellschaft, wenn von der Umwelt Angriffe kommen, dann sind wir eher geneigt, zusammenzurücken und zusammenzuhalten, als in solchen Zeiten, wo es eben noch ganz gut geht und es in die Pluralität und Beliebigkeit von einem jeden Christen gestellt ist, wie er seine Nachfolge gestaltet und wie er auch die Sache mit dem Reich Gottes in sein Leben versucht zu integrieren, aufzunehmen. Nicht eine Einheitsmeinung, sondern Einmütigkeit ist hier von Petrus angesprochen. Nicht Gleichgültigkeit, sondern Mitgefühl. Und dann kommt ein Satz, der Gift ist für eine Gemeinde, wenn er nicht beachtet wird. Und Gift wirkt, also meistens. Manchmal langsam, aber es wirkt. Oft merkt man erst, wenn der Schaden schon eingetreten ist. Petrus sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht üble Nachrede mit übler Nachrede. Im Vers 9. Üble Nachrede, das ist das Richten über andere. Die spitze Bemerkung am Rand, die einem manchmal so rausrutscht. Das, ich sage ja nur weil, und dann wird es auch noch gut begründet, warum das notwendig war, hier mal was Deutliches, Kritisches zu sagen. Petrus sagt, das ist nicht das Reich Gottes, das ist das Gegenteil, Gift. Stattdessen gibt Petrus den Gemeinden, auch uns heute, und jede Gemeinde muss gucken, ob das für sie zutrifft, den Rat, trink einen Schluck Wasser, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern mehr. Petrus gibt den Rat, segnet. Denn dazu seid ihr berufen, Segen zu erben. Segnet die anderen, segnet den anderen, wo du vielleicht gar nichts von dem Reich Gottes entdecken kannst oder wenig. Oder du denkst, ja, wo ist denn bei dem die Königsherrschaft in seinem Leben? Da ist ja so wenig. Segne den anderen, tu ihm Gutes. Segne die, mit denen ihr nicht einer Meinung seid, die nicht auf eurer Wellenlänge schwimmen. Segne die, die dich enttäuscht haben oder noch enttäuschen werden. Mit anderen Worten, unter der Königsherrschaft Gottes, unter dem Reich Gottes, ändert sich, wie wir miteinander umgehen und reden. Im Prinzip ist damit alles oder fast alles gesagt zum Reich Gottes. Also nicht alles, fast alles. Also, ne, das ist ja auch ein großes Thema, und wenn es Jesus so wichtig war. Und trotzdem möchte ich noch einen Anhang ranhängen. Im Winter, 16.15 Uhr, im Dezember, Mitte Dezember, könnt ihr euch erinnern, fällt schwer an so einem Tag, aber was ist im Dezember um 16.15 Uhr? Das stimmt. 16.14 Uhr ist es noch hell und du denkst, die Tage werden länger, Und dann kommt 16.15 Uhr und zappenduster. Im Winter gibt es keine Dämmerung. Zack, ist es dunkel. Jetzt zur Zeit, bis Mitte Juni, haben wir die längsten Tage. Herrlich. Heute ist ein bisschen bewölkt, aber wenn keine Wolken sind, ne, es gibt eine Dämmerung. Es gibt eine ganz lange Zeit, wo du denkst, ist immer noch hell, ist immer noch hell. Und es ist schon 23 Uhr, ist immer noch hell. Und du merkst, nee, der Himmel ist noch hell, aber man merkt es so, wenn man nach unten guckt am Boden, der ist dann schon dunkel. Aber es gibt eine Dämmerung. Und bei dem Reich Gottes gibt es auch eine Dämmerung. Die Bibel beschreibt das Reich Gottes als etwas, das schon angebrochen ist. Ab dem Moment, wo Jesus bei uns auf der Erde war, vor 2000 Jahren, hat das Reich Gottes mit Jesus begonnen. Das ist jetzt schon 2000 Jahre her. Und es ist immer noch nicht vollendet. Und es wird einmal vollendet sein in der Ewigkeit. Und wir leben sozusagen in dieser Zeit, in dieser bedeutungsvollen Zeit, wo das Reich Gottes schon da ist, punktuell. Es ist hier und da und es ist in mir und es ist unter uns und im besten Fall auch in einer Gemeinde. Aber es ist noch nicht vollendet. Wir leben sozusagen wie Menschen in der Dämmerung. Und ich sage mal, im besten Fall wie im Sommer. Die Sonne, Gottes Königsherrschaft, ist schon aufgegangen, seit Jesus gekommen ist. Es ist nicht mehr Nacht. Es gibt eine Hoffnung. Dieses punktuelle Erscheinen und Erleben des Reiches Gottes unter uns gibt so einen Vorgeschmack Mein persönlicher Vorgeschmack ist immer Pfingsten. Da fahren wir auf das Dünenhof-Festival in der Nähe von Cuxhaven. Kennt das jemand? Einer, immerhin? Zwei? Erzählt heute, macht man eine Minute Werbeblock bei der Gemeindeversammlung für die anderen heute Nachmittag. Ne, also es gibt viele, viele andere Großveranstaltungen, keine Frage. Aber ne, dieses Dünenhof-Festival, das ist für mich der Beweis, dass es das Reich Gottes nicht erst in der Ewigkeit gibt, sondern auch schon hier unter uns Christen. Im besten Fall ist es ja auch ein ganz normaler Gottesdienst oder ein Hauskreis oder eine Bibelstunde, ein Jugend-Event, was auch immer. Gottes Königsherrschaft, die Sonne, ist schon aufgegangen, seit Jesus gekommen ist. Es ist nicht mehr Nacht, obwohl die volle Mittagshöhe der Sonne noch aussteht. Und in dieser Zwischenzeit, in diesem Zwielicht, treffen wir Entscheidungen. Und wir sind aufgefordert, ein Ziel oder Ziele immer wieder zu finden und diese zu überprüfen. Sind die richtig? Sind die aus Gottes Perspektive die richtigen Ziele? Lebe ich noch so, als wenn es Nacht ist? Oder schon so, als ob das Licht schon da ist, aber noch nicht ganz oben am Zenit steht? Zu einer Gemeinde in dieser Dämmerung sagt Jesus in Offenbarung 3, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er sagt das nicht zu überzeugten Atheisten, sondern zu Menschen, die ihn schon kennen, aber bei denen das Licht eher gedämpft ist. Darum lädt er auch uns heute ein. Sucht, so werdet ihr finden, in Matthäus 7. Und in Matthäus 6, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Auch wenn dir deine anderen Dinge, die vielleicht jetzt noch drüber sind, immer wieder mal aufploppen und sich ganz schnell auf Platz 1 bis Platz 7 schieben wollen. Das ist ganz normal, dass Dinge uns immer wieder so in Beschlag nehmen wollen, dass sie uns so groß und übermächtig erscheinen, dass die Sache mit dem Reich Gottes sich irgendwo auf Platz 13 und 14 ansiedelt. Mit anderen Worten, richte dich in dieser Dämmerung an meinem Licht aus, lädt uns Jesus ein. Lass mich bestimmen, was in deinem Leben den ersten Platz hat. Sei offen dafür. Sei offen dafür, für diese Prioritätenänderung. Die Frage ist nicht zuerst, bin ich moralisch genug? Die Frage ist, in welchem Licht gehe ich meinen Weg? Bestimmen Angst, gekränkter Stolz oder mein Recht? Ha, da hatte ich Recht gehabt und ich weiß, wovon ich rede. Die Richtung, oder lasse ich mir von Jesus als König zeigen, was Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist in meinem Leben, in meinem Alltag, in meiner Gemeinde bedeuten können? Vielleicht bist du heute noch eher im Halbdunkel unterwegs als jemand, der Jesus noch so gar nicht 100% in seinem Leben hat. Dann gilt, die Sonne ist aber auch aufgegangen, auch für dich. Der König ruft dich in sein Reich. Du musst nicht im Dunkeln bleiben. Vielleicht bist du jemand, der Jesus schon seit vielen Jahren kennt und im besten Fall auch nachfolgt. Aber die Glut ist wie so oft mit Asche bedeckt. Und es braucht immer mal so ein bisschen so einen Windhauch, dass die Glut neu entfacht wird. Wir kennen das alle vom Lagerfeuer. Mit Asche aus Alltag, aus Enttäuschungen oder auch aus Gewohnheit. Dann klopft auch Jesus heute an deine Tür. Nicht mit Vorwürfen, sondern mit der Einladung, lass mein Licht wieder in dein Leben, in deinen Alltag hinein. Nachfolge heißt, in der Dämmerung dieser Welt Schritt für Schritt diesem Licht, diesem Reich Gottes entgegengehen, im Vertrauen darauf auf den, der den Weg kennt. Gottes Reich, dein Ziel, auch dein Ziel? Die Frage ist einfach, aber von der Antwort hängt sehr viel für dein Leben mit Gott ab. Bist du bereit? Amen.